Der brasilianische Regenwald brennt. Was bedeutet das für die Menschheit? Liebe Leute, heute geht es um den Kohlenstoffkreislauf oder die Frage, wie schlimm ist das Abholzen des brasilianischen Regenwaldes wirklich? Als ich mich damit beschäftigte, kamen mir gleich drei Fragen in den Sinn. Die erste Frage ist, dieser Urwald in Brasilien, der absorbiert jedes Jahr 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Und wo geht das Kohlendioxid denn hin? Die Photosynthese spaltet das CO2-Molekül in die beiden Sauerstoffatome, die als O2 an die Atmosphäre abgegeben werden, und das Kohlenstoffatom. Mit dem Kohlenstoff baut die Pflanze dann Glucose, und das ist ein Energieträger, Zucker, und der treibt die Lebensprozesse in der Zelle an. Das heißt, um so viel CO2 jedes Jahr zu absorbieren, müsste eigentlich die Biomasse des Waldes ständig zunehmen. Da müsste es immer mehr Bäume geben oder sie wachsen immer höher. Ist das so? Oder dieser Kohlenstoff verschwindet im Boden. Dann müsste die Humusschicht immer dicker werden. Sie müsste anwachsen. Das tut sie aber nicht. Man kennt es vom brasilianischen Regenwald, dass er eine extrem dünne Bodenkrume hat und darunter ist anorganischer Lehmboden. Also im Boden verschwindet der Kohlenstoff ganz bestimmt nicht. Es bedeutet also, dass die Biomasse des Regenwaldes die ganze Zeit zunehmen müsste. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist die Bruttoprimärproduktion. Das ist die Gesamtleistung aller Landpflanzen in der Photosynthese, beträgt laut dem Weltklimarat 440 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist enorm, denn die Menschen, die emittieren aus der Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl lediglich 33 Milliarden Tonnen. Das heißt, die Pflanzen, die hätten gar keine Mühe, die menschengemachten CO2-Emissionen zu kompensieren. Offensichtlich ist das nicht der Fall, aber warum denn nicht? Und die dritte Frage ist, seit der letzten Eiszeit, seit etwa 10.000 Jahren, ist die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre konstant, bis etwa 1850, als diese industrielle Revolution begann. Aber in diesen vielen tausend Jahren war die CO2-Konzentration etwa 260 Part per Million, 250 vielleicht, ungefähr konstant. Wenn jetzt aber dieser Regenwald die ganze Zeit diese 2 Milliarden Tonnen pro Jahr absorbiert hat oder hätte, dann hätte ja die Konzentration abnehmen müssen. Hat sie aber nicht. Warum denn nicht? Das sind die drei Fragen, die ich im Folgenden beantworten möchte. Zunächst muss ich etwas zu den Einheiten sagen. In der Presse und auch in der Wissenschaft wird manchmal in verschiedenen Einheiten gerechnet. Die Wissenschaftler rechnen sehr gerne in sogenannten Petagramms. Das sind 10 hoch 15 Gramm und das kann man umrechnen in Tonnen. Das sind einfach Milliarden Tonnen und zwar an Kohlenstoff in der Wissenschaft. In der Presse wird häufig in Milliarden Tonnen Kohlendioxid gerechnet. Das Kohlendioxidmolekül enthält ein Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatome, ist aber um den Faktor 2,75 schwerer. Das heißt, wenn man Millionen Tonnen Kohlenstoff in Millionen Tonnen CO2 umrechnen wollte, dann müsste man den Faktor 2,75 da reinbringen. Es ist also wichtig, dass man auf die Einheiten achtet, sonst kommt man durcheinander. Und im Folgenden werde ich viele Zahlen oder Daten nutzen aus dem letzten Bericht des Weltklimarats. Und zwar ist das Kapitel 6, da geht es eben auch um den Kohlenstoffkreislauf. Um die Fragen zu beantworten, müssen wir uns zunächst mit dem Zyklus an CO2 in den Pflanzen beschäftigen. Also wie ich schon sagte, die gesamte Landvegetation absorbiert jedes Jahr in der Photosynthese 440 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Aber 220 Milliarden Tonnen werden praktisch sofort wieder freigesetzt durch die Zellprozesse. Denn die Zelle gewinnt mit der Photosynthese sowas wie Zucker, das ist also der Energieträger, aber sie lebt damit und dabei verbrennt sie den Zucker wieder, genauso wie der Zucker in unserem Körper umgesetzt wird, wieder zu Kohlendioxid, was wir ausatmen. Und die Hälfte des vorher absorbierten CO2s gibt die Pflanze nachts wieder ab, als Kohlendioxid. Das geht also verloren. Und dann gibt es einen zweiten Faktor. Wenn eine Pflanze abstirbt, dann werden diese organischen Materialien, und das ist ja gebundenes CO2, das wird wieder freigesetzt durch Zersetzungsprozesse, zum Beispiel durch Bakterien. Und das macht in einem alten Wald, der in so einem Gleichgewicht ist, wieder genau diese 220 Milliarden Tonnen aus, die noch übrig geblieben sind, sodass die Summe aus Zellatmung und bakterieller Zersetzung genau dem entspricht, was vorher durch die Photosynthese gebunden wurde. Ein alter Wald, der ist also keine CO2-Senke mehr, er ist aber ein Kohlenstoffspeicher. Es ist sehr viel Kohlenstoff, also man kann sagen CO2, in der Holzmasse gebunden. Und wie viel da gebunden ist, das hängt von den klimatischen Bedingungen ab und von der Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden. Und das erklärt, warum die Kohlendioxidkonzentration seit der Eiszeit, seit 10.000 Jahren, so konstant geblieben ist. Wir hatten ein Gleichgewicht und die Wälder haben genauso viel CO2 absorbiert, wie sie auch emittiert haben. Seit der industriellen Revolution verändern sich aber die klimatischen Bedingungen. Wir haben eine menschengemachte Erwärmung und die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre nimmt zu. Und das führt dazu, dass die Erde ergrünt. Die Bedingungen für die Pflanzen werden besser. Und da gibt es auch eigentlich so eine Art Film von Jahr 2000 bis Jahr 2013, der von der NASA aufgenommen wurde. Da kann man mit Satellitenmessungen die Photosyntheseleistung bestimmen. Und da sieht man sehr schön, wie fast überall in der Welt diese Photosyntheseleistung zugenommen hat. Die Ursache ist die Zunahme an Kohlendioxid. Das ist ein Düngeeffekt für die Pflanzen. Dann ist es wärmer geworden, was auch günstig ist in den meisten der verschiedenen Regionen der Erde und es wird feuchter, weil nämlich mehr Wasser aus den Ozeanen verdampft. Regional kann es durchaus auch trockener werden, weil sich die Strömungsmuster verändern durch die Klimaveränderung, aber insgesamt global wird es feuchter und das begünstigt das Pflanzenwachstum. Im Augenblick nimmt also tatsächlich die Biomasse zu und das erklärt, warum dieser Regenwald jetzt tatsächlich diese 2 Milliarden Tonnen pro Jahr speichern kann. Es wird wirklich mehr Biomasse. Allerdings wird dieser Senkeneffekt des Regenwaldes mit der Zeit schwächer werden, weil natürlich die Biomasse nicht unendlich weiter anwachsen kann. Aber im Augenblick hilft uns der Regenwald, signifikant unsere Emissionen ein bisschen abzumildern. Wir haben im Augenblick folgende Aufteilung. 33 Milliarden Tonnen kommen aus der Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl. Davon geht nur die Hälfte in die Atmosphäre, wo sie die Erwärmung bewirkt. Und die andere Hälfte teilt sich auf in 50% von dieser Hälfte in die Ozeane und der Rest in die Vegetation, wo es dann in Biomasse umgewandelt wird. Allerdings mit der Zeit wird dieser günstige Effekt durch die Zunahme der Biomasse wahrscheinlich abklingen. Kommen wir zur letzten Frage. Wie schädlich ist die Abholzung des Regenwaldes denn tatsächlich? In Brasilien gehen so zwischen 5.000 bis 10.000 Quadratkilometer an Regenwaldfläche pro Jahr verloren. Und das schadet in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir also weniger Regenwald, also weniger Senkenwirkung für das CO2. Das kann man aber umrechnen auf die Gesamtfläche des Regenwaldes. Das sind mehr als 5 Millionen Quadratkilometer. Und da ist pro Jahr diese Reduktion der Fläche, die fällt nicht so gravierend ins Gewicht. Allerdings über viele Jahrzehnte, wenn das immer weitergeht, dann haben wir natürlich den Regenwald irgendwann verloren. Das wäre schon schlimm. Aber pro Jahr macht es nicht so viel aus. Der eigentliche Haupteffekt ist die Verbrennung der Biomasse. Denn der Regenwald ist ein Speicher für Kohlenstoff. Und wenn man das verbrennt, dann wird es als CO2 wieder freigesetzt. Und man kann das ungefähr abschätzen. Das macht im Mittel irgendwas um die 1 Milliarde Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus. Das ist also der de facto Schaden pro Jahr durch die Abholzung und Verbrennung des Regenwaldes. Und das ist ungefähr so viel wie Deutschland. Also Deutschland emittiert 800 Millionen Tonnen an Kohlendioxid jedes Jahr. Also in etwa so viel wie Deutschland emittiert. Es ist also ein Beitrag, diese Abholzung und Verbrennung des Regenwaldes zur allgemeinen Klimabelastung. Aber gemessen an den Gesamtemissionen von 33 Milliarden Tonnen ist es zumindest sehr viel weniger als die USA oder China emittieren. Mit diesem Wissen könnte man sich jetzt noch überlegen, wie man einen solchen Wald optimal für das Klimaproblem nutzen könnte. Die Photosyntheseleistung ist ja insgesamt fantastisch, wird aber durch die Zellatmung und eben diese Zersetzungsprozesse der Biomasse dann wieder rückgängig gemacht. Um so einen Wald für die CO2-Senkenfunktion zu optimieren, müsste er aus unterschiedlich alten Bäumen bestehen. Also man hätte junge Bäume, alte und ganz alte Bäume und man müsste gezielt die ganz alten Bäume, die also nicht mehr so viel CO2 binden, herausschlagen. Und dieses Holz könnte man nutzen, aber nicht verbrennen. Denn wenn man das Holz oder die Biomasse verbrennt, dann würde man ja diese CO2-Bindungsfähigkeit rückgängig machen. Also nicht verbrennen, sondern zum Beispiel als Bauholz nutzen. Dabei kann es durchaus ein Wald sein, der aus einer Baumart besteht, die eben für den Boden und das Klima optimal angepasst ist. Aber mit solchen Maßnahmen ließe sich eben ein Wald ja mehr oder weniger designen, der optimiert ist für die CO2-Senken-Funktion, aber eben nicht verbrennen. Und das ist ungefähr, also diese theoretische Optimierung des Waldes, ist ungefähr das Gegenteil von dem, was heute im brasilianischen Regenwald geschieht, nämlich das Verbrennen von großen Flächen. Also das ist wirklich sehr schlecht. Ich hoffe, ich habe damit die drei Fragen zu Beginn beantworten können und eben auch eine Strategie genannt, wie man einen Wald optimal nutzen könnte angesichts unseres Klimaproblems. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt bitte hier und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, die findet ihr hier.